Willkommen an Bord von Pinguine im Cockpit. Lizenz zum Führen. Hier nimmt sie Stefan Kowalski mit auf eine Reise durch die Höhen und Tiefen des modernen Führens. Ob als Kapitän im Cockpit oder mit den Flügeln in der Chefetage. Gemeinsam heben wir ab und erkunden neue Perspektiven auf Führung, Unternehmenskultur und Transformation. Anschnallen und bereit machen zum Start. Denn hier geht's um mehr als nur den Horizont.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Pinguine im Cockpit, Lizenz zum Führen. Mein Name ist Stefan Kowalski und etwas anders als in der fast schon bisherigen Gewohnheit, kann man ja nach 7 Folgen ruhig sagen, mache ich heute eine Folge ganz alleine, weil mich doch tatsächlich so die eine oder andere Frage so erreicht hat: Wie kommst du eigentlich auf diese etwas merkwürdige Literatur, die du da manchmal liest? Und dann dachte ich, ach, ich könnte ja mal so 3 Buchtipps geben, die so in die Kategorie gehören, zumindest 2 davon, völlig unbekannte Bücher, die jede Führungskraft gelesen haben sollte. Und die müssen sie natürlich jetzt nicht lesen, sondern sie hören ja, und ich versuche ihnen ja so die wichtigsten Gedanken mitzugeben, aber natürlich sind sie alle wert, gelesen zu werden. Und es gibt so einen, ja, könnte man sagen, so einen Sammelbegriff oder so ein Motto, unter dem man das alles zusammenfassen kann, nämlich, was mich als Führungskraft stark macht. Also, was ist etwas, was mir wirklich hilft, diesen Job, der als Führungskraft ja äußerst anspruchsvoll ist, gut oder vielleicht sogar ein bisschen besser zu bewältigen? Und einer der Aspekte ist, dass es so etwas wie, ja, mentale Stärke braucht, Durchhaltevermögen, manchmal wird das als Resilienz bezeichnet. Also so eine innere Stärke, die einem helfen kann, in schwierigen Situationen gut zurechtzukommen. Und da komme ich direkt zu meinem ersten Buchtitel. Ich muss das jetzt mal hier an die Seite nehmen, weil ich den nicht ganz auswendig kann, den Titel. Der heißt nämlich Truppen- und Einsatzpsychologie im Feldjägerwesen der Bundeswehr. Also da bin ich über einen Bekannten mal drauf gestoßen, der tatsächlich in seiner Bundeswehrzeit so bestimmte Techniken trainiert hat. Der war bei den Gebirgsjägern, nicht bei den Feldjägern. Und er sagte, wenn man in der Wand klettert und auf einmal eine Panikattacke kommt und man anfängt zu zittern, was kann man dann eigentlich tun? Und hat mir so eine, ja, man sagt dazu, Intervention beschrieben. Und die findet man auch in diesem Buch. Und ich bin dann so ein bisschen mal auf die Suche gegangen, was gibt es eigentlich zur Einsatzpsychologie von Soldaten, Polizistinnen und eben hier in diesem Fall jetzt der Feldjäger. Ist im Verlag für Polizeiwissenschaft übrigens erschienen. Und wie immer werden wir in dem Text zu dieser Folge, in den Shownotes, auch die Hinweise und Bezugsquellen angeben zu den Büchern. Ja, und dieses Buch beschreibt, und das finde ich ist für Führungskräfte hervorragend geeignet, auf sehr klare, einfache und direkte Art und Weise, was man tun kann, um Resilienz auf- und auszubauen. Also es wird als eine Fähigkeit beschrieben, die ich trainieren kann. Und zwar schreiben sie hier, das fand ich einen sehr schönen Satz: Resilienz ist kein dauerhaftes Ticket in die Unverwundbarkeit, sondern ein gesundheitsfördernder Prozess, der immer wieder situationsabhängig neu ausgelotet werden muss. Also das ist etwas, wenn ich über diese Fähigkeit verfüge, bin ich in schwierigen Situationen also schon mit einem Rüstzeug ausgestattet, das mir wirklich weiterhilft. Und es gibt in diesem Buch eine Übung, die ich tatsächlich immer anwende und die großartig ist. Und zwar heißt es das sogenannte taktische Atmen oder auch als die Boxatmung bekannt. Das wird angeblich auch von den Navy SEALs verwendet, also eine Eliteeinheit der amerikanischen Armee. Und zwar ist das eine Atemtechnik, die einen hilft, in schwierigen Situationen sehr schnell sich zu regulieren und im Grunde genommen wieder handlungsfähiger zu werden. Ist ganz einfach, heißt manchmal auch die Boxatmung. Das geht so, dass man wie ein Quadrat an jeder Seite immer eine Tätigkeit macht. Und das geht so: 4 Sekunden einatmen, dann 4 Sekunden halten, 4 Sekunden ausatmen und noch einmal 4 Sekunden den Atem anhalten. Und das kann man 5 Minuten üben. Ich habe mir dazu eine App besorgt und das mache ich morgens auf der Fahrt ins Büro, dass ich tatsächlich einfach 5 Minuten lang diesen Atemrhythmus habe. Übrigens, es ist ein sehr verlängerter Atemzug, denn normalerweise machen wir als Menschen so zwischen 10 und 15 Atemzüge pro Minute, also 4 Sekunden für komplettes Ein- und Ausatmen. Also das ist die Boxatmung. Das verwenden Einsatzkräfte, um sich eben in ja, stressigen Situation sofort runterregulieren zu können. Und ich habe da mal ein bisschen geforscht und habe eine interessante Studie aus dem Januar 2023 gefunden von der Stanford University, wo beschrieben wird, warum diese Art von Atmung ja das Nervensystem beeinflusst, und zwar den sogenannten Parasympathikus, der eben dafür zuständig ist, dass wir uns sehr schnell wieder beruhigen können. Und man hat eine wissenschaftliche Studie dazu gemacht, wie sehr diese Atemtechnik hilft, sich in einen positiven Zustand wieder zu versetzen. Interessanterweise soll das, wenn man jeden Tag 5 Minuten trainiert, sogar wirkungsvoller als Meditation sein. Also eine Übung, die ich Ihnen empfehle, und eine kurze Beschreibung in diesem Buch, das aber auch ansonsten in Bezug auf das Konzept Resilienz lesenswert ist. Und wenn Sie mal interessiert, was eigentlich so Feldjäger machen, dann erfahren Sie das auch gleich in Verbindung mit auch einigen besonders schwierigen Einsatzsituationen. Das fand ich dann im Übrigen auch ganz interessant. Soweit zu diesem ersten Buchtipp, also rund um das Thema Resilienz, im Grunde genommen auch Stressabbau und auch die Stressoren, also Dinge, die Stress auslösen können, die in diesem Buch beschrieben werden, sind, wie ich finde, allgemeingültig und für jede Führungskraft geeignet. Der zweite Buchtipp, den ich habe, ist eigentlich ein Bestseller und trotzdem vermutlich bei Führungskräften relativ unbekannt, weil es nämlich ein Bestseller ist in der Gruppe der Therapeutinnen und Therapeuten. Obwohl der Autor schon in seiner Einleitung schreibt, dass das nicht nur für Therapeutinnen geeignet ist, sondern eben auch für Organisationsentwickler, für Berater und so weiter. Der Autor heißt Manfred Prior. Und das Buch, ein absolut großartiges Buch, heißt Minimax-Intervention. Er beschreibt schon in der Einleitung, wie er schon als Schüler versucht hat, die Vielzahl seiner Interessen dadurch zu verfolgen oder dem Raum zu geben, indem er sich in der Schule versucht hat, nicht durchzumogeln, sondern im Grunde genommen mit einem möglichst geringen Aufwand den maximal größten Effekt zu erzielen. Ich habe in der Betriebswirtschaftslehre gelernt, dass das ja eigentlich nicht geht, dass man nicht beides gleichzeitig hinbekommt, minimalster Aufwand, maximaler Effekt. Aber das ist schon so ein bisschen der Anspruch, den er hier verfolgt. Und es geht darum, Widerstand abzubauen. Wir haben ja in unserem Podcast häufiger schon mal das Thema gehabt, dass Appelle für Führungskräfte ein, naja, ungünstiges Verhalten ist und dass es dazu sich lohnt, Alternativen aufzubauen. Und da ist dieses Buch eine absolute Fundgrube. Er beschreibt 15 wirklich einfache Interventionen, die man sich aneignen kann und die, ich würde mal sagen, das Kommunikationsverhalten tiefgreifend verändern. Ich nenne Ihnen mal so ein paar Beispiele und will Ihnen natürlich Appetit machen, das Buch zu lesen. Es ist auch relativ kurz. Es gibt es auch als Hörbuch, 1:53. Also das kann man mal hören und lesen. Vermutlich tun die meisten das etwas schneller. Also eine Minimax-Intervention ist zum Beispiel, das Wort immer stimmt in Zusammenhang mit einem Problem nie. Was steckt dahinter? Naja, wir Menschen neigen dazu, Dinge zu verallgemeinern, zu pauschalieren, zu bewerten. Und er sagt, immer wenn es darum geht, also in solchen Situationen, ja, da haben wir schon das Wörtchen immer, Dinge zu verallgemeinern, zum Beispiel zu sagen, sie kommen ja immer zu spät oder immer beobachte ich dieses Verhalten, dann kann man davon ausgehen, dass dieses Wörtchen immer nicht richtig ist, sondern im Grunde genommen automatisch zum Widerstand führt, weil es nämlich im Grunde genommen ein Vorwurf ist. Und da fand ich diese Regel oder diese Intervention ganz schön zu sagen, immer stimmt in Zusammenhang mit einem Problem nie. Also es zeigt auch ein bisschen den Sprachwitz von diesem Manfred Prior. Oder eine andere Intervention ist gut geeignet, wenn Sie ab und zu das Wörtchen ob verwenden. Mich würde interessieren, ob Sie mit der Aufgabe fertig sind. Mich würde interessieren, ob Sie was auch immer erreicht haben. Und er schlägt vor, dieses Wörtchen ob, das auch wieder tatsächlich zu Widerstand führen könnte, durch eins dieser W-Wörter zu ersetzen. Also statt zu fragen, mich würde interessieren, ob Sie fertig sind, fragt man, mich würde interessieren, welche Ergebnisse Sie erzielt haben. Mich würde interessieren, ob Sie das Problem bewältigt haben, ist die Frage besser. Mich würde interessieren, wie Sie das Problem bewältigt haben. Und das ist also viel zielführender und reduziert tatsächlich sofort den Widerstand. Ja, es gibt noch eine weitere Intervention, die ich auch nicht nur witzig, sondern extrem hilfreich fand, gerade weil wir dieses Thema Appell ja immer wieder hatten. Und das ist die sogenannte VW-Technik. Also, und er beschreibt in dem Buch ganz lustig, dass er das mal mit ein Paar gemacht hat, die beide bei Opel gearbeitet haben und sich häufig gestritten haben. Und die Frau sagte, aber ich liebe meinen Mann, ich will ihn auf keinen Fall verlieren. Und aber trotzdem passiert es immer wieder, dass wir so in gegenseitige Vorwürfe kommen. Und da hat er ihr halt vorgeschlagen, mal die VW-Technik einzusetzen. Und VW steht für Vorwurf und Wunsch. Und die Idee ist, anstatt jemand etwas vorzuwerfen, lieber zu sagen, ich wünsche mir. Also anstatt zu sagen, jetzt zum Beispiel zu einem Mitarbeiter, immer wieder kommen Sie zu spät. Ja, also das ist ja eines unserer Standardbeispiele, die wir immer wieder beim Appell hatten. Immer wieder machen Sie diesen Fehler, mal zu überlegen, was ich mir eigentlich von den Mitarbeitern wünsche. Ich wünsche mir, dass Sie in Zukunft, also natürlich pünktlich kommen, wäre es hier ein Appell, aber ich wünsche mir, dass Sie die Präsentation vielleicht noch einmal durchlesen oder von jemand anders prüfen lassen, anstatt zu sagen, da stecken immer so viele Fehler drin. Also diese VW-Technik reduziert automatisch den Widerstand. Statt einem Vorwurf, und das ist ja letztendlich ein Appell, einen Wunsch zu formulieren. Und auch mal ein bisschen reflektieren vielleicht, was löst denn das, was ich dort gesehen habe, aus bei mir? Welcher meiner Werte ist eigentlich gerade in diesem Moment verletzt? Was stört mich gerade? Und daraus dann mal abzuleiten, was wünsche ich mir eventuell von meinem Mitarbeiter oder meiner Mitarbeiterin? Also das ist die VW-Technik. Das waren jetzt einige dieser 15 Interventionen. Er hat noch ein Buch geschrieben, Minimax-Interventionen für Lehrer. Das würde ich Ihnen nicht empfehlen, sondern nehmen Sie einfach sein Original, Minimax-Intervention von Manfred Prior. Großartig und ich würde sagen, einfaches Handwerkszeug zur Verbesserung der Kommunikation, gerade für Führungskräfte. Und ich komme jetzt zu dem dritten Buch, das ein Problem löst, das nicht nur Führungskräfte haben, sondern das wir Menschen allgemein haben, nämlich, dass wir immer wieder mal Dinge vergessen oder uns einfach nicht so merken können. Das ist ganz unterschiedlich. Manche sagen, ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis. Manche sagen, ich kann mir Zahlen nicht so gut merken. Und ich habe zum Beispiel ein Namensgedächtnis, das wirklich nicht besonders gut ist. Das führt natürlich zum Beispiel zu peinlichen Situationen, wenn Leute mich erkennen und ich weiß, ich kenne die irgendwoher und da fällt mir der Name nicht ein. Also habe ich mich damit mal ein bisschen auseinandergesetzt und habe auf eine Technik zurückgegriffen, die ich früher schon als Jugendlicher in meiner Tätigkeit als Zauberkünstler eingesetzt habe. Also ich habe mal eine Zeit lang, also als Kind schon angefangen, dann später eben auch als junger Erwachsener tatsächlich als Zauberkünstler mal meinen Lebensunterhalt verdient und habe so unterschiedliche Arten von Auftritten gehabt, Restaurantzauberei oder eben auch sogenannte Salonzauberei, hat man das früher genannt. Also wenn so eine Gruppe von vielleicht 30 bis 50 Gästen irgendwo ist. Und ich hatte ein Zauberkunststück mit 30 Karten, da standen die Zahlen von 1 bis 30 drauf, die habe ich verteilt an die Zuschauer, also ich brauchte mindestens 30 Zuschauer. Und jeder, der eine Karte bekommen hatte, sollte sich einen Gegenstand vorstellen. Und dann sind wir das einmal durchgegangen. Also jeder hat mir mit seiner Zahl seinen Gegenstand gesagt. Und dann war die Aufgabe oder das Kunststück, dass ich mir die gemerkt habe. Also dann hat mir jemand zum Beispiel einen Gegenstand zugerufen. Ich wusste die Zahl dazu oder eine Zahl. Und dann konnte ich den Gegenstand sagen. Und am Ende, nachdem ich das ein paar Mal gemacht habe, habe ich einmal sehr schnell von 30 rückwärts auf 1 alle Gegenstände kurz aufgesagt. Das wirkte sehr verblüffend, weil tatsächlich die meisten Menschen sich nicht mehr als 7 Gegenstände so am Stück merken können. Und diese Technik ist total einfach. Und ich erkläre das einmal und dann kommt dazu der Buchtipp, in dem diese Technik herausragend gut beschrieben ist. Sie brauchen, um das zu beherrschen, im Grunde genommen nur ein Gerüst von 30 Gegenständen, die Sie sich einmal festmerken. Und dann nimmt man Gegenstände, die auch die Zahl visualisieren. Also 1 ist zum Beispiel ein Leuchtturm, sieht aus wie eine 1. Oder 2 ist ein Schwan. Bei mir war früher damals in dem System 11 ein Fußball für eine Fußballmannschaft. 12 waren Wecker für 12 Uhr und so weiter. Dieses Gerüst, das müssen Sie tatsächlich einmal auswendig lernen. Und jetzt kommt es, in dem Moment, wo Ihnen jemand einen Gegenstand nennt, also zum Beispiel, was weiß ich, sagt bei 1 Waschmaschine, dann stellen Sie sich jetzt ein möglichst verrücktes Bild vor, ein Zusammenhang zwischen dem Leuchtturm für die 1 und dieser Waschmaschine. Was weiß ich, stellen Sie sich vor, wie jemand die Waschmaschine den Leuchtturm runterwirft und da unten zersplittert das. Sie stehen daneben, müssen sich in Deckung bringen, was auch immer. Das kann, wenn Sie ein bisschen geübt sind, blitzschnell gehen. Dann vergessen Sie das und wenden sich dem zweiten Zuschauer zu oder gucken, was Sie sich bei 2 merken sollen. Und das Interessante ist jetzt, obwohl sie bei den nächsten 29 Zahlen ja gar nicht mehr dran denken, dass wenn jetzt jemand eins sagt, sie an den Leuchtturm denken, das wissen sie ja, und ihnen fällt das Bild sofort ein. Oder jemand sagt Waschmaschine und sie erinnern sich sofort, dass da ja jemand was runterwirft vom Leuchtturm, ah ja, das war die Eins. Das heißt übrigens, je verrückter, gewalttätiger, sexistischer, was auch immer das ist, sind ja nur ihre Gedanken, desto besser ist es für unser Gedächtnis. Das heißt, wir haben auf der einen Seite einen festen Anker und auf der anderen Seite haben sie eine verrückte Assoziation mit einem Gegenstand. Und das Buch Memory Arts von Sarah und David Trustman beschreibt so ein visuelles System, und das machen die, also finde ich, mit ganz tollen Zeichnungen auch, wo sie bis zu 52 solcher Stationen sich merken können. Das ist ja ein Zauberbuch übrigens. Das haben sie also gemacht, um sich ein Kartenspiel zu merken. Das beschreiben sie auch, wie das geht. Aber das brauchen sie nicht. Damit könnten sie dann bei Gedächtnismeisterschaften auftreten. Sondern es reicht aus, dass sie sich dieses Gerüst aneignen. Und dann können sie sich unterschiedlichste Dinge merken. Es geht zum Beispiel mit Namen. Also nehmen Sie mal meinetwegen, Sie haben 20 Zuhörer, Sie sind in einer Gruppe, wo mehrere Teilnehmer sind und es stellen sich am Anfang alle einmal vor. Dann nehmen Sie den Nachnamen und versuchen aus diesem Nachnamen, entweder durch Klangassoziationen oder die Worte, die da drin stecken, eine Assoziation zu bilden mit dem Aussehen dieser Person, irgendetwas Auffälliges, und ihrem Anker, also der 1, Leuchtturm, 2, Schwan und so weiter. Und sie werden erstaunt sein, dass sie sich diese Namen alle merken können. Das war übrigens ein Zauberkunststück von einem berühmten amerikanischen Zauberer, der das zu einer Meisterschaft gebracht hat. Am Beginn seines Auftrittes ist er die Zuschauerreihen abgegangen und da saßen mehrere hundert Leute. Und das hat er am Anfang einmal gemacht und dann konnte er in seiner Zaubershow die Namen aller dieser Zuschauer sich merken und entsprechend aufsagen. Dieses System, dass man also ein festes Raster hat und daran quasi aufgehängt sich so Informationen merken kann, ist unglaublich nützlich. Und Sarah und David Trustman beschreiben, wie man das mit Zahlen machen kann, wie man sich seine Einkaufsliste merken kann und so weiter. Und das ist nicht nur ein gutes mentales Training, ja, also so diese Art von Gehirntraining oder mentalem Training soll ja ohnehin durchaus nützlich sein, um auch geistig flexibel zu bleiben. Sondern das ist natürlich anwendbar in den unterschiedlichsten Bereichen. Und es ist eine Fähigkeit, die ich Führungskräften tatsächlich empfehle, sich auch mit sowas zu beschäftigen. Also ich erziele zum Beispiel, wie soll man sagen, eine sehr positive Resonanz, wenn ich einen Workshop mal mache mit 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, in der Vorstellungsrunde ich mir die Namen einmal aufschreibe, so wie sie dort sitzen, und einpräge und die gesamten Workshop über alle mit ihrem Namen anreden kann. Also ich bekomme regelmäßig hinterher das Feedback, also das fanden wir jetzt wirklich super, dass sie sich alle Namen gemerkt haben. Und das sieht aus wie eine große Gedächtnisleistung, ist aber, wenn man ehrlich ist, total einfach. Ja, das sind 3 Buchtipps, die ich Ihnen empfehle natürlich. Sie bekommen die Hinweise, wo Sie die beschaffen können. Also Memory Arts zum Beispiel ist eher über den Zauberfachhandel zu bekommen. Das ist von einem Zubehörladen Unternehmen, die auch einen kleinen Verlag haben, in England und USA veröffentlicht worden. Die anderen Bücher sind normal über den Buchhandel zu bekommen, aber Sie bekommen diesen Link. Und freue mich, wenn Sie auch mal Ihre eigenen, vielleicht etwas verrückten Literaturtipps uns schreiben oder auch mal, wenn Sie den Wunsch haben, dass ich Ihnen noch weitere solcher Bücher, und ehrlicherweise habe ich da ein relativ großes Arsenal, wenn ich Ihnen dann noch weitere Tipps geben soll, schreiben Sie gerne an podcast@pinguineimcockpit.de. Das ist die E-Mail-Adresse, die mich direkt erreicht, und freue mich dann, von Ihnen zu hören. Bis dahin und in der nächsten Folge geht es wieder mit einem Gast weiter. Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit uns abgehoben sind. Wir hoffen, Ihnen hat der Flug mit Pinguine im Cockpit gefallen und Sie konnten spannende Eindrücke mitnehmen. Um auf Kurs zu bleiben und keinen unserer kommenden Starts zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast und bleiben Sie immer am Steuer Ihres Erfolgs. Bis zum nächsten Mal und stets guten Flug!